So, entschuldigen Sie, dass noch 5 Minuten länger gedauert hat als sowieso schon die CT, die neue Zeit, weil ich diese Folie da noch einbauen wollte, die hoffentlich so halbwegs zu lesen ist. Das Plakat müssten Sie auch an verschiedenen anderen Stellen finden. Es geht um einen Open Lab Day, auf gut Deutsch Tag der offenen Tür, der ganz leger zu sehen ist. Es geht wirklich nur um unsere Arbeitsgruppen, muss man jetzt sagen, also die Lehrstühle von Andreas Butz und meinen und die Arbeitsgruppe von Michael Roos. Sie sehen hier in der Amalienstraße 17. Weitere Informationen auf der Rückseite sehen Sie bei dieser Folie natürlich nicht. Aber was Sie sehen, ist das Datum, Montag, 12. Dezember, also jetzt einfach den nächsten Montag von 18 Uhr bis 22 Uhr. Da wird einfach da drüben Betrieb sein. Das heißt, es ist in vielen Räumen einfach jemand da, der irgendwas vorführen kann. Also verschiedenste Sachen, Studenten, die irgendwelche Abschlussarbeiten gemacht haben, Mitarbeiter, was sie in ihren Forschungsprojekten machen. Ein möglichst buntes Programm und es lohnt sich einfach da sozusagen durchzugehen. Es ist auch bewusst gedacht als eine Gelegenheit, um mal Freunde, Bekannte, Verwandte mitzubringen und einfach mal herzuzeigen, was passiert denn eigentlich in der Uni bei der Arbeitsgruppe sozusagen, wo ich da näher drin bin. Also wer am Montagabend Zeit hat, freuen wir uns. Und ansonsten ist das alles aber natürlich nicht irgendwie verpflichtend. So, wir sind ja mitten in der Vorlesung drin. Und zwar bei Multimedia im Netz in dem Kapitel 5b, also in dem zweiten Teil des Kapitel 5. Und zur Erinnerung, worum es geht, es geht ja mal ausnahmsweise nicht um technische Themen. Es ging um Copyright zunächst mal, ganz allgemein. Was ist denn überhaupt Urheberrecht und was ist das Recht an Medienobjekten, Medienprodukten? Und ich habe versucht, in der letzten Vorlesung erstens mal zu erklären, wie man solche Rechte überhaupt fassen kann im Sinn einer Spezifikation und einen Weg zumindest skizziert, wie man die Einhaltung dieser Rechtevorschriften sozusagen durchsetzen kann, dass ich also bestimmte Lizenzen erwerbe und tatsächlich auch sichergestellt wird, dass ich nur mit der betreffenden Lizenz diese Inhalte so nutzen kann, wie es mir die Lizenz eben vorgibt, also abspielen, zum Beispiel auch speichern, weitergeben, was auch immer in der Lizenz erlaubt ist. Das Grundprinzip war immer, dass das auf Verschlüsselung basiert hat, das heißt, dass diese Medienobjekte in verschlüsselter Form übertragen werden und in der Lizenz der passende Schlüssel drin steckt. Und auch wesentlich an dieser Ver- und Entschlüsselungsmechanik ist, dass der Schlüssel nicht ein pauschaler Schlüssel für dieses Medienobjekt ist, sondern dass der auf diese individuelle Lizenz zugeschnitten ist. Das heißt, auch wenn ich den Schlüssel direkt weitergebe, funktioniert der zum Beispiel auf einem anderen Gerät oder für eine andere Kennung nicht so ohne weiteres. Das ist also eine ganze Reihe von komplizierten technischen Systemen. Wir haben uns auch noch darüber unterhalten, dass die prinzipiell immer angreifbar sind und die Chancen, sich wirklich ganz fest abzusichern, eben doch relativ gering sind, wie man haben wir am Schluss ja auch so eine Diskussion gehabt, wie man an solchen Sachen wie dem iPhone und dem dort eingebauten doch ziemlich strengen Kopierschutz und entsprechend auch Schutz für die Zugriffe im Betriebssystem, wie man den dann doch letztlich immer wieder umgehen kann. Es ist ein bisschen eine schwierige Situation für die Industrie. Deswegen gibt es auch verschiedene andere Ansätze, die in einer anderen Form mit den Rechten umgehen und die vielleicht auch weniger, zumindest zum Teil weniger Angriffen ausgesetzt sind. Wir werden aber jetzt dann gleich auch sehen, dass es auch da Angriffe gibt und dass es auch da so ist, dass die technischen Maßnahmen, um die Rechte sozusagen sicherzustellen, die Einhaltung der Vorschriften sicherzustellen für die Nutzung der Rechte, dass die auch wieder ihre ganz praktischen Nachteile haben. Also es geht um Wasserzeichen, Watermarking. Was bei den Wasserzeichen gleich noch kommen wird, da gibt es natürlich zwei verschiedene Sorten Wasserzeichen. Es gibt welche, die ich sehe und welche, die ich nicht sehe. Insbesondere geht es hier um Wasserzeichen, die verborgen sind. Was eigentlich eine uralte Idee ist und mit der werden Sie sich dann noch in den Übungen mal beschäftigen, einen ganz anderen Übungsbetrieb zu haben, nämlich mit der Idee der sogenannten Steganographie, dass ich eine Nachricht versteckt übertrage. Das heißt, ich habe irgendwo eine Nachricht, die gebe ich offen weiter und unter der Hand steckt in dieser Nachricht was drin, was nur der Empfänger, der weiß, wie er die Nachricht rauslesen soll, zu erkennen ist. Also da gibt es uralte Tricks, also das sind hier zwei ganz klassische, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes klassische Sachen, weit vor Christus. Natürlich dementsprechend auch so ein bisschen auf der Legendenebene. Also eine Geschichte, die hier berichtet wird, dass man in der Antike zum Beispiel, ging es oft natürlich um militärische Nachrichten, wann wo irgendwie angegriffen wird, dass man das einem anderen Teil des Heers irgendwie mitteilen kann. Und das war zu den Zeiten, dass man mit Wachstabletts gearbeitet hat und dann kann man natürlich die Nachricht zunächst mal auf das rohe Holz schreiben, dann die Wachsschicht aufbringen und dann die ganz harmlose Nachricht obendrauf. Und nur der weiß, dass man das Wachs runterkratzen muss, sozusagen, was man normal eigentlich nicht machen würde, macht man das Tablett ja kaputt, der kann die eigentliche Nachricht runterlesen. Oder noch exotischer ist die Geschichte, wo ein Sklave, hoffentlich einer mit gutem Haarwuchs, Kopf rasiert wurde und dann eine Nachricht auf die Kopfhaut tätowiert und dann wartet man halt, bis die Haare gewachsen sind. Und dann muss man wissen, dass man dem Menschen den Kopf wieder rasieren muss, damit man die Nachricht lesen kann. Auch in der Neuzeit gibt es das auch heute noch an vielen Stellen in gedruckten Büchern zum Beispiel, dass irgendwelche Bücher auf dem Markt verbreitet werden, bei denen man, wenn man die Anfangsbuchstaben der Kapitel liest zum Beispiel, eine bestimmte Nachricht rauslesen kann. Oder es sind einzelne Zeichen in dem Buch, sind irgendwo fett gedruckt oder in einer anderen Schrift gesetzt, die man nur erkennt, wenn man ganz genau hinschaut und wenn man die zusammennimmt, steckt da auch eine Nachricht drin. Also das sind so klassische steganographische Verfahren. Und das ist ein wesentlicher Teil des Watermarkings, Nachrichten zu verstecken. Also Wasserzeichen sind zunächst mal Informationen, die man mitten im Dokument mitliefern will, die möglichst das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen sollen. Das heißt, die äußere Nachricht ist die gleiche, es spielt die gleiche Musik und es ist das gleiche Bild zum Beispiel, als ohne das Wasserzeichen. Aber es ist das Wasserzeichen mit dabei, eine zusätzliche Nachricht mit dabei. Und das Ganze muss auch so mit dem Dokument verbunden sein, dass man es also nicht ganz leicht voneinander trennen kann. Das ist so die Grundidee. Da gibt es ganz primitive Wasserzeichen, die treffen wir alltäglich. Zum Beispiel in Fernsehsendungen ist das gängig, dass die Sender ihr Logo einblenden. Das ist im Prinzip auch ein Wasserzeichen, eins, das auch klar zu sehen ist und das auch schon diesen Effekt hat, dass es fest mit dem Video verbunden ist. Das heißt, wenn ich eine Aufzeichnung davon mache, dann habe ich zunächst mal eben dieses Logo drin und das zu entfernen und die Information, die drunter ist, sozusagen zu rekonstruieren, ist nicht so einfach, beziehungsweise wird dann auch sichtbare Schäden sozusagen in dem Bild hinterlassen. Damit kann man also auch schon mal unterscheiden zwischen einer Aufnahme, die zum Beispiel von der DVD stammt oder von diesem Sender mitgeschnitten wurde. Interessanter, und da geht ja diese Steganographie eben, mit der ich die Einleitung gerade gemacht habe, hin, ist, wenn das Wasserzeichen versteckt ist. Das heißt, ich sehe, wenn ich das Medium betrachte oder konsumiere zunächst mal nichts, also ich sehe oder höre nichts von dem Wasserzeichen. Da gibt es natürlich auch noch den feinen Unterschied, ob ich weiß, dass ein Wasserzeichen drin ist und es nur nicht lesen kann sozusagen oder den genauen Inhalt nicht kenne oder ob ich die von der Existenz überhaupt nichts ahne, was Unterschiede macht. Also wenn man zum Beispiel die Existenz eines Wasserzeichens überhaupt nicht vermutet, das ist natürlich oft auch eine Falle, mit der man sozusagen jemand, der Daten weitergibt, sozusagen nachträglich überführen kann, weil man die Identität sozusagen dieser Kopie aufgrund des Wasserzeichens beweisen kann. Ja, das führt schon zu einer weiteren Unterscheidung bei den Wasserzeichen. Also da steht irgendwas über das Dokument drin. Und es können natürlich zwei verschiedene Klassen sein. Das eine ist, dass ich, wenn ich zum Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Online-Laden, in dem Sie Musik oder Videos oder sowas verbreiten und verkaufen. Da können Sie einfach in alle Kopien das gleiche Wasserzeichen reintun und sagen, da drin steht sozusagen, es kommt aus meinem Laden. Das heißt, wenn jemand dann eine Raubkopie davon irgendwo ablegt und man kommt dazu, die zu untersuchen, dann kann man feststellen, aha, die ist aus meinem Laden immerhin. Ist ja schon mal was. Noch stärker ist das sogenannte Fingerprinting, wo ich ein individuelles Wasserzeichen für die einzelne Kopie schaffe. Das heißt, in dem Wasserzeichen könnte ja auch drinstehen, dass das dieser und jener Kaufvorgang mit einer Referenz ist. Das heißt, ich kann dann sogar nachverfolgen, exakt wer der Kunde war, der diese Kopie gekauft hat. Es muss natürlich nicht der sein, der es irgendwie verbreitet hat. Es kann von dem auch wieder geklaut worden sein, aber zumindest kann ich es da deutlich klarer nachverfolgen. Also was will man von solchen Wasserzeichen? Da gibt es eine ganze Reihe von Kriterien. Das erste ist, es soll nicht leicht zu entdecken sein. Also wenn wir dann noch ein bisschen genauer uns überlegen, das ist gar nicht so trivial. Es soll also von der Erfahrung des Medienkonsums sozusagen nicht wirklich ablenken. In dem Sinn sind also auch diese sichtbaren Wasserzeichen, bei denen sich ja manchmal sogar noch was bewegt, mit Sicherheit negativ. Wir wollen unsichtbare Wasserzeichen. Dann, da wird es noch schwieriger, soll es robust sein gegen alle möglichen Konversionen. Also was natürlich oft passiert mit Bildern oder Musik, ist, dass die umkopiert werden, dass zum Beispiel aus einer MPEG-4 AAC-Datei eine MP3-Datei gemacht wird mit der gleichen Aufnahme, wenn man es auf einem anderen Gerät spielen will. Oder dass ein Bild, das hochauflösend geladen wird, irgendwie runtergerechnet wird, weil man es irgendwie auf einer Webseite verwendet oder auf einem mobilen Gerät, wo man die Auflösung gar nicht nutzen kann. Da sollte das Wasserzeichen trotzdem immer noch drin sein, wenn es geht. Also diese Liste von Charakteristika, die sieht man schon an den ersten beiden Beispielen, die stellt große Herausforderungen auf. Ja, es ist nicht einfach, Wasserzeichen-Algorithmen zu entwerfen, die alle diese Dinge perfekt erfüllen. Die extremste Herausforderung für die Robustheit ist natürlich, dass das Ding analogisiert und wieder digitalisiert wird. Was in Grenzen bei manchen Wasserzeichen auch funktioniert, aber natürlich schon extrem schwierig zu erreichen ist. Das heißt, wenn jemand das Foto ausdruckt und wieder einscannt zum Beispiel, soll das Wasserzeichen immer noch erkennbar sein. Dann will man natürlich relativ viel Daten reinstecken können. Also wenn da bloß ein Bit drin ist, hilft uns das auch nicht viel, weil wir ja zum Beispiel so einen individuellen Fingerprint reinstecken wollen. Es soll nicht so ganz einfach sein, einen Algorithmus zu schreiben, der das Wasserzeichen einfach entfernt oder modifiziert. Dann wollen wir natürlich auch nicht einen riesen Rechenaufwand dafür, das Wasserzeichen reinzutun oder rauszulesen. Das heißt, es soll schnell gehen. Und wenn das alles zusammen ist, schon, also diese fünf Dinge zu erfüllen, ist schon nicht mehr so trivial. Wir werden auch jetzt nicht in die Details gehen, aber ein paar Beispiele anschauen. Was ganz wichtig ist bei den Wasserzeichen, die funktionieren grundsätzlich anders als das verschlüsselungsbasierte Rechtemanagement. Die können nicht verhindern, dass Dinge kopiert werden. Die können einfach nur Zusatzinformationen tragen. Es kann allerdings schon so sein, dass zum Beispiel ein DRM-Controller auf das Wasserzeichen schaut und sich zum Beispiel weigert, Inhalt zu spielen, weil der zum Beispiel für dieses Land die Lizenzrechte nicht gelten, indem er, der Player lizenziert ist. Da gibt es also durchaus Möglichkeiten, dass das sozusagen auch wirklich im Rechtemanagement helfen kann, indem es sozusagen globale Rechte gibt, die man da reinschreiben kann. Außerdem eben diese forensische Funktion, die ich schon angedeutet habe. Also, dass man nachträglich beweisen kann, wo das herkommt. Also das sind so typische Anwendungen. Das erste ist mal, das Copyright überhaupt zu dokumentieren, also zu sicherzustellen, dass auch wenn jemand die Metadaten außenrum weglässt, dass man aus dem Bild auslesen kann, das ist ein Foto, das der und der gemacht hat zum Beispiel. Dann Fingerprinting, habe ich schon gesagt, also individuelle Kopien nachverfolgen zu können. Copy Control ist so eine Geschichte, dass ein Gerät, wenn es eine Kopie erzeugt, zum Beispiel ein Wasserzeichen, in der Kopie hinterlegen kann, dass weitere Geräte, die diese Copy Control unterstützen, sich dann weigern können, das weiter zu kopieren. Dann kann zum Beispiel nur eine Kopie erzeugt werden oder kann natürlich auch anders begrenzt werden. Das ist natürlich wieder so ein Ansatz, der sich darauf verlässt, dass die einzelnen Algorithmen, sozusagen die einzelnen Kopiersysteme, das tatsächlich einhalten. Ja, da gibt es eine lange Geschichte, also zum Beispiel mit der Audio-CD hat man das anfangs auch gemeint, dass man mit sozusagen einer Serial Copy Control arbeiten kann. Also nicht ganz so einfach. Broadcast Monitoring ist interessant, das heißt, wenn ich Sachen ausstrahle, zum Beispiel was ganz normale terrestrische oder Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen oder auch übers Internet streame, dann gibt es ja verschiedene Bestandteile dieser Sendung und man will unter Umständen Roboter haben, die der Sendung zuschauen und diese Bestandteile identifizieren können. Das macht vor allem sehr guten Sinn bei Werbung, weil es ja Vorschriften gibt, wie viel Werbung, wie lange und zu welchen Zeiten ausgestrahlt werden darf. Und momentan ist es so, dass die Landesmedienanstalten das zum großen Teil noch wirklich, ich glaube nur stichprobenweise, aber sozusagen manuell überprüfen, dass dort wirklich eben auch zugeschaut wird bei den Ausstrahlungen. In dem Moment, wo man da ein Wasserzeichen drin hat, kann natürlich ganz einfach eine Maschine, die das anschaut, die Anzeigen erkennen, beziehungsweise auch wenn, andersrum natürlich, wenn die Wasserzeichen dem Nicht-Werbungsinhalt drin sind. Dann kann ich natürlich Wasserzeichen in einer anderen Art und Weise verwenden, dass ich Modifikationen vom Dokument erkennen will. Das heißt, ich mache Wasserzeichen rein, das ist eine spezielle Sorte von Wasserzeichen, die erhalten bleiben sollen und wenn das Dokument modifiziert wird, gehen sie verloren. Das heißt, ich kann die Modifikation nachträglich nachweisen. Ja, Annotation, Indexing, das ist einfach Metadaten, das ist nicht ganz so wesentlich. Ein Link einzubetten kann eine interessante Information sein. Das heißt, momentan haben wir ja die Situation, dass sehr häufig in irgendwelchen Druckmedien oder Bildschirmmedien diese QR-Codes eingebettet werden, die man dann mit dem Handy abfotografiert und dann kriegt man irgendwie also mit der Kamera halt aufnimmt und dann kriegt man einen Link auf irgendwelche weiterführenden Informationen. Das ist natürlich eleganter, wenn man da nicht diese hässlichen Codes drin haben muss, sondern wenn es einfach reicht, das Bild sozusagen zu erkennen. Ein bisschen noch Zukunftsmusik vielleicht, aber es wäre natürlich ein Wasserzeichen zu realisieren, dass mein Foto des Posters eben dann wie so ein QR-Code funktioniert und der Link dort eingebettet ist. Dann gibt es natürlich jede Menge Sicherheitsanwendungen. Ein Beispiel dafür ist im Medizinbereich. Wenn man irgendein Röntgenbild oder sowas hat, dann ist das zunächst mal für einen Laien ja keine besonders hilfreiche Information. Wenn aber am Rand eben dieses Bilds draufsteht, das ist der Patient mit dem Namen und möglich noch Adresse und die Diagnose, was das ist, der hat einen Gehirntumor oder so, dann ist das natürlich höchst empfindliches Datenmaterial. In dem Moment, wo ich bloß noch das Röntgenbild habe und die Tatsache, wer das ist und was die Diagnose ist, ist dort als Wasserzeichen eingebettet, kann ich mit diesen Daten, muss ich mit denen immer noch vertraulich umgehen, aber ich kann sozusagen eine ganze Reihe von offensichtlichen Missbräuchen schon mal ausschließen, wenn jemand einfach bloß mal liest, was da steht. Dann kann ich Wasserzeichen natürlich auch benutzen, um geheime Informationen zu übertragen, wie das die guten Heerführer in der Antike auch gemacht haben. Und dementsprechend ist die Gefahr natürlich an der Stelle auch gegeben, und da werden wir heute auch noch ein paar Mal drauf kommen, dass sowas auch missbraucht werden kann. Das heißt, es kann jemand ganz harmlos Bilder auf einer Webseite posten, er kann sogar eine offizielle öffentliche Plattform nutzen, wie Facebook oder Flickr oder so, und dort Bilder hochladen. Und wer weiß, dass diese Bilder eben, die an einer bestimmten Stelle stehen, mit einem bestimmten Algorithmus analysiert, eine bestimmte Nachricht enthalten, der kann sozusagen dann daraus seine Schlussfolgerungen ziehen, bis dahin, dass es zum Beispiel, was weiß ich, das Befehl für einen koordinierten Angriff auf irgendwas sein kann, zum Beispiel. Oder einfach auch ein Passwort dort übertragen wird oder was auch immer an kriminellen Möglichkeiten dort denkbar ist. Das ist also prinzipiell auch ein gefährliches Stück Technologie, wenn man das wirklich hat. Ja, jetzt ist es, wie gesagt, technisch nicht ganz so einfach. Ich habe jetzt eine Reihe von Wasserzeichen-Algorithmen so ein bisschen wenigstens aufbereitet, dass man eine grobe Idee kriegt, was das ist, aber dort ins Detail zu gehen, ist extrem komplex. Das ist jetzt mal so ein Überblick hier. Also ganz grob gibt es zwei Klassen. Ich gehe jetzt mal bei dieser Einteilung von Bildern aus. wird manchmal so ein bisschen auf Audio auch kommen, aber vielleicht kann man sich im Moment mal mit den Bildern ganz gut vorstellen. Deswegen steht da oben Spatial Domain. Also bei Audio wäre es natürlich nicht der Spatial Domain, sondern der Zeitbereich sozusagen, also der Verlauf des Signals über die Zeit. Also auf jeden Fall der direkte Signalverlauf ohne irgendwelche Modifikationen, damit kann man arbeiten. Oder ich kann das machen, was man sowohl im Audio- als auch im Bildbereich ja, kennen. Ich kann zuerst in den Frequenzbereich übertragen, Frequency Domain Methods. Also wenn wir jetzt mal die Frequenzansätze im Moment fürs Erste weglassen, dann gibt es da auch wieder verschiedene Untertypen. Es gibt ganz einfache, die werden wir gleich, also die einzelnen Punkte kommen jetzt nochmal detaillierter. Man kann die schlicht und ergreifend die Bittiefe ausnutzen und in bestimmten Bits des Signals sozusagen andere Informationen verstecken. Da habe ich gleich ein Beispiel dafür. Das ist das Allereinfachste. Es gibt schon relativ komplexe Systeme, die auf statistischen Verfahren beruhen, Stochastik einsetzen, das sind die sogenannten Patchwork-Verfahren. Und es gibt auch Quantisierungsverfahren, also eine bestimmte Art von Quantisierung benutzen, um die Information zu verstecken. Das sind aber alle drei, und da gibt es schon noch mehr Ansätze, relativ einfach zu berechnen, aber grundsätzlich im Bereich Sicherheit und Robustheit nicht wirklich das Maximum, was man erreichen kann. Wobei das Patchwork-Scheme schon nicht so schlecht ist zum Beispiel. Die zweite große Klasse ist, dass man wirklich zuerst den Frequenzraum transformieren, also zum Beispiel die diskrete Cosinus-Transformation oder eine Fourier-Transformation oder eine Wavelet-Transformation machen, wie wir sie aus digitalen Medien kennen, und dann auf dem entsprechend transformierten Produkt, also der Frequenzraumkodierung, also den Koeffizienten für zum Beispiel Sinus- oder Cosinus-Funktionen, die dann letztlich unser Signal überlagert ergeben, auf denen irgendwie operiert. Das macht einen zusätzlichen Aufwand, aber erstens gehen diese Transformationen recht schnell, das wissen wir, und zweitens macht man die ja oft sowieso aus Kompressionsgründen. Deswegen ist das also auch durchaus ein interessanter Ansatz. Ja, das grobe Prinzip funktioniert so, das stammt jetzt aus einem Tutorial on Digital Watermarking, was einfach deswegen ganz praktisch ist. So richtig tolle Bücher über Watermarking gibt es nämlich nicht, und das ist viel Information, auch wahrscheinlich aus den Überlegungen, die Algorithmen zu schützen, gar nicht verfügbar. Das heißt, es ist sehr viel wird geheim gehalten, was man bei Wasserzeichen macht. Aber das hier ist ein relativ simples Überblickstutorial, das man einfach, wenn man nach dem Namen und dem Titel googelt, auch ganz schnell findet. Und da stammen diese Bilder raus. Also wenn man ein Originalbild hat zum Beispiel, also jetzt wieder unser Lena-Bild hier, dann kann man ja, das will man sozusagen Information an der Stelle reinstecken, die nicht wahrnehmbar ist. Das heißt, was ich als erstes mache, ist das, was hier Perceptual Analysis heißt. Das heißt, ich hole mir einen Teil des Bildes raus, der nicht sozusagen für die Wahrnehmung relevant ist. Und das ist hier als Perceptual Masking in dem Fall so angedeutet. Ich habe natürlich meine Informationen, die ich da reinstecken will. Die muss ich in irgendeiner Form sozusagen mit dieser Perceptual Mask, mit dieser Information im Bild, die nicht für die Wahrnehmung notwendig ist, verheiraten. Das heißt, ich muss diese Information verbreiten quasi über zum Beispiel so ein zweidimensionales Schema, zweidimensionales Bild. Dabei kann durchaus auch noch ein Schlüssel mit eine Rolle spielen, den man braucht, um das Wasserzeichen wieder zu erkennen, weil diese Wasserzeichen ja sehr häufig eben nur für bestimmte Zielgruppen sozusagen zu erkennen sein sollen, die auch noch eben ein Geheimnis, diesen geheimen Schlüssel wissen. Ja, und dieses Ergebnis, Teil sozusagen, das wir vorher aus dem Bild rausgeholt haben, mit dem Wasserzeichen modifiziert, das legen wir dann auf das Bild wieder drauf und dann haben wir das markierte Bild, wobei das Rausrechnen und Drauflegen natürlich verschiedenste komplexe Algorithmen bedeuten kann. Es kann einfach heißen, dass man irgendwo die Bit-Tiefe sozusagen manipuliert oder auch das dazwischen zum Beispiel in den Frequenzraum transformiert. Ja, und auf der anderen Seite, wenn wir so ein Bild kriegen, dann wird man natürlich wieder diesen Teil hier rausholen, diesen mit Perceptual Masking eben einen Teil rausholen, der genau den gleichen Teil, der für die Wahrnehmung irrelevant ist, in dem das Wasserzeichen möglicherweise steckt. Jetzt kann es natürlich sein, dass das Wasserzeichen gar nicht da ist, dass wir ein anderes Bild haben. Das heißt, es ist zunächst mal die Entscheidung zu treffen, gibt es denn überhaupt ein Wasserzeichen da drin? Und dazu braucht man möglicherweise auch wieder diesen geheimen Schlüssel, über den wir auch gleich in den Beispielen noch sehen werden, wie das technisch funktioniert. Und das ist schon mal eine Information, ist das Wasserzeichen da oder nicht? Das kann auch schon allein reichen manchmal. Also zum Beispiel kann ich erkennen damit, ob ein Inhalt legal ist oder nicht zum Beispiel. Ob er von der Quelle kommt, von der es gewünscht war, weil dann Wasserzeichen mit einem bestimmten Schlüssel eben drin ist. Noch besser ist es natürlich, oder noch informationsreicher, wenn ich zusätzlich noch wirklich eine Information auslesen kann. Dazu brauche ich natürlich auch wieder das analysierte Bild, also den nicht wahrnehmungsrelevanten Teil davon, den Schlüssel, und dann kann ich Informationen auslesen. Also das ist grundsätzlich so das Prinzip. Das ist auch nicht so überraschend. Schwierig ist diese Stelle, Perceptual Masking. Also was mache ich denn, um irgendwas zu finden in dem Bild zum Beispiel, also irgendwelche Bits sozusagen zu finden, in denen ich meine Informationen unterbringen kann. Da gibt es natürlich sehr einfache Ideen, nämlich ich nehme irgendwelche Sachen, die halt nicht wahrgenommen werden. Da haben wir ja Beispiele. Zum Beispiel können wir die Low Significance Bits nehmen, das heißt, wir haben bei Bildern heutzutage oft eine sehr hohe Auflösung, das sind also irgendwie 8 Bit oder so, und die letzte Stelle zum Beispiel oder die letzten beiden Stellen von so einem Wort, das letztlich zum Beispiel die Farbe von einem Pixel ausdrückt, die kann, oder den Helligkeitswert von einem Pixel aus in einer bestimmten Farbe ausdrückt, wenn da das ein bisschen abweicht, das merkt man eigentlich nicht wirklich. Das haben wir uns bei digitalen Medien auch schon angeschaut, dass also auch wenn man da ganz stark aufrundet, einfach bloß bei den Sample-Werten, dass das Bild dann eine ganze Zeit lang eigentlich optisch fast unverändert erscheint. Da könnte man sowas reinstecken. Oder man könnte sich vorstellen, wir machen so eine JPEG-Kompression und da gibt es ja diese hohen Frequenzkoeffizienten, die eben auch, wie wir ja wissen, deswegen arbeitet zum Beispiel JPEG gerne mit, die wegzurunden, die sozusagen redundante Informationen in gewissem Grad sind, die wir nicht wirklich wahrnehmen. Oder auch bei Audio diese maskierten Frequenzanteile, das ist genau dasselbe, auch Koeffizienten. Das hat natürlich ein ganz gravierendes Problem, das kommt sozusagen unter der Hand mit allen den Beispielen, die ich jetzt gerade gesagt habe. Wenn ich eben JPEG-Kompression mache oder wenn ich MP3-Kompression mache, dann werden gerade diese Koeffizienten gerundet. Oder wenn ich das Bild in eine kürzere Sample-Länge sozusagen transformiere, einfach die Auflösung verändere, dann werden meine mühsam reingebastelten Bits natürlich weggerundet. Das heißt, die sind sehr einfach zu entfernen, wenn man das Prinzip kennt und wenn man auch nur, wenn man den Verdacht hat, dass da Wasserzeichen drin sein könnten, und ich will das weiterverbreiten, kann ich ja zuerst mal zum Beispiel eine MP3-Version machen von dem Audio-File und hätte das Wasserzeichen schon mal los. Und so schlecht ist die Qualität dann ja auch wieder nicht, dass man nichts mehr mit anfangen könnte. Dafür ist MP3 ja da. Also ist es im Prinzip nicht von der Hand zu weisen, dass das Wasserzeichen in einem Bereich drin sitzen muss, der schon irgendwie für die Wahrnehmung relevant ist. Nur dann, also wenn wir zum Beispiel in den Frequenzbereich gehen, der nicht weggerundet wird beim Komprimieren, nur dann bleibt das Wasserzeichen eben auch nach der Kompression erhalten. Und damit stecken wir natürlich in einem ganz blöden Dilemma drin. Weil wenn wir es sozusagen in dem nicht erkennbaren Bereich, des nicht wahrnehmbaren Bereich des Signals komplett drin lassen, dann ist es leicht zu entfernen. Wenn wir es in dem wahrnehmbaren Bereich drin haben, naja, dann ist es eben wahrnehmbar. Das heißt, ich werde dann in dem Audio irgendwie das Wasserzeichen doch hören können oder zumindest einen Unterschied zwischen der markierten und der nicht markierten Version haben. Also die zwischen den beiden Eigenschaften Undetectability und Robustness, die wir da vorher auf der Folie hatten, besteht einfach ein gravierender Widerspruch. Ich kann nicht so ohne weiteres beides erfüllen in dem Moment, wo ich wirklich in den nicht erkennbaren Bereich gehe, leidet die Robustheit, und in dem Moment, wo ich die Robustheit erhöhe, ist die Gefahr groß, dass das erkennbar und hörbar oder sichtbar wird. Ja, jetzt werden wir ein bisschen konkreter, also das ist ein ganz allgemeines Problem für Wasserzeichen, und schauen wir ein Least Significant Bit steganographisches Verfahren an, von dem wir jetzt natürlich wissen, dass es leicht zu entfernen ist. Ein Beispiel, wenn Sie unter Steganographie in Wikipedia schauen, ich habe jetzt gar nicht geprüft, ob es noch das, tatsächlich da ist. Also ein Beispiel aus Wikipedia ist dieses schöne Bild von einem Baum vom Himmel. Und wenn ich dieses Bild nehme, so wie es dort abgespeichert ist, und in allen drei Farbkomponenten für jedes Pixel mir nur noch die letzten beiden Bits anschaue, also nur noch die Bits sozusagen, die die letzten Stellen des Farbwerts ausmachen, dann habe ich natürlich ein Bild, das viel grober ist. Ich habe jetzt dann statt 8 Bit pro Pixel und Farbe, habe ich jetzt nur noch 2 Bits. Aber ich habe ein neues Bild. Jetzt ist es so, dass natürlich, um auf das gleiche Format zu kommen sozusagen, auf die gleiche Codierung zu kommen, muss ich das Ganze aufhellen, weil ich jetzt dann sozusagen in meinen 8-Bit natürlich nur noch ganz, ganz niedrige Werte habe, eigentlich ein total dunkles Bild. Das heißt, ich skaliere das Ganze hoch, multipliziere es sozusagen in die Helligkeit rein. In dem Fall Faktor 85 ist dort angewendet worden. Und es ist tatsächlich das gleiche Bild, mit dem man das mit einem Algorithmus, den jeder von Ihnen hoffentlich in wenigen Minuten schreiben kann, komme auf dieses Bild hier. Das heißt, es ist tatsächlich, das ist am Beamer übrigens gar nicht so mehr als schlecht aufgelöstes Bild zu erkennende Bild von der Katze in diesem hochauflösenden Bild versteckt. Also wenn man es hier am Laptop anschaut, sieht man, dass diese Himmelsszene da viel feiner strukturiert ist und dass die Katze hier schon ein recht pixeliges Bild ist. Aber auf jeden Fall steckt die Katze in dem Baum sozusagen, was ja schon im ersten Moment verblüffend ist, aber natürlich, wenn man das mal weiß, dass sie da drin, dass man es da vermuten muss, ist eben auch ganz leicht zu entfernen, indem ich eben die letzten 2 Bit von dem Bild schlicht und ergreifend wegrunde, und dann schaut das Baumbild hier auch nicht so viel anders aus, als wenn Sie keinen Unterschied merken, wenn ich das jetzt noch machen würde. Patchwork ist ein bisschen raffinierter, und da kommt eine Idee rein, die man vielleicht grundlegend verstehen muss, wie diese Verfahren funktionieren. Und ich glaube, das ist auch das, was man, was fast reicht, um sozusagen ja, sich zu merken über diese Wasserzeichenverfahren, wenn man bloß Prinzipien verstehen, wenn wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist nämlich so ein stochastisches Prinzip. Das steckt in dem Patchwork schon drin. Also, wir nehmen uns ein Bild vor und schauen uns einfach irgendwelche Pixelpaare an. Und dann nehme ich für das Pixelpaar die Differenz der Werte. Und die ist natürlich verschieden, das ist schon klar. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel ein rein weißes Bild sich anschauen und Sie nehmen die Differenz der Werte, dann ist die immer 0. Wenn Sie ein rein schwarzes Bild anschauen, nehmen die Differenz der Werte, dann ist die auch immer 0. Wenn Sie jetzt ein Bild nehmen, das in der linken Hälfte schwarz ist, in der rechten Hälfte weiß, naja, dann ist sie, solange sie ihre beiden Pixel in der linken Hälfte sind, ist sie 0, solange sie in der rechten Hälfte sind, ist sie 0. Wenn sie eins in der linken und in der rechten Hälfte haben, dann ist es natürlich eine starke Differenz. Aber wenn sie es andersrum haben, ihre Pixelpaar, dann ist es die starke Differenz in der anderen Richtung. Das bedeutet, wenn ich jetzt diese Differenz, ganz viele solche Pixelpaare nehme und die Differenz jeweils ausrechne und den Durchschnittswert ausrechne, dann wird der bei jedem Bild, egal was da für ein Muster drauf ist, wird der am Ende auf 0 gehen. Das heißt, der Erwartungswert für den Durchschnitt der Pixeldifferenzen bei einer großen Menge von beliebig gewählten Pixeln ist 0. Jetzt kann ich dafür sorgen, dass an bestimmten Stellen in dem Bild was passiert, was ausschaut wie Zufall, aber nicht wirklich Zufall ist. Das ist eigentlich die Kernidee, die hinter ganz vielen dieser Verfahren steckt. Also Sie haben vielleicht mal die Diskussion mitbekommen irgendwo in einer anderen Vorlesung, dass es extrem schwierig ist, mit Computeralgorithmen wirklich Zufallszahlen zu erzeugen. Also so ein gibt ja immer diese Funktion random in Programmiersprachen. Die sind aber nicht wirklich random, einfach aufgrund des Prinzips, weil so ein Rechner halt deterministisch funktioniert. Das heißt, er kann nicht einfach zufällig was ausrechnen. Da gibt es riesig komplizierte Verfahren, die dann wirklich versuchen, mit spezieller Hardware zum Beispiel, auf wirklich physikalischer Ebene irgendwie das Rauschen von Hardware-Elementen auszunutzen, um dann wirklich Zufall zu erzeugen. Das ist so recht kompliziert. Was die Zufallsgeneratoren, die wir algorithmisch haben, was die tun, ist, dass sie eine Folge von Werten erzeugen, die einer bestimmten Verteilung genügen, also zum Beispiel normal verteilt sind, in einem bestimmten Bereich, den man auch angeben kann, und die sind meistens abhängig davon oder sind eigentlich immer abhängig davon, dass man einen sogenannten Seed Value, einen Startwert vorgibt. Also eine gängige Technik zum Beispiel ist, dass wenn man in einem Programm, haben Sie vielleicht auch schon mal gemacht, wenn man einen Zufallsgenerator aufruft, dass man dann irgendwie die Sekunde der aktuellen Uhrzeit oder so als Startwert nimmt. Damit hat man, oder irgendwas anderes, was eben beim nächsten Aufrufen wieder anders sein wird, damit hat man schon eine Chance, dass das nächste Mal die Sequenz eben eine andere sein wird. Das Interessante ist, wenn ich also solche Algorithmen habe, so einen Zufallsgenerator und einen Startwert reingebe, dann kommt was raus, eine Sequenz von Werten, die alle Eigenschaften hat, die ich eigentlich brauche, um die stochastischen Analysen zu machen. Das heißt, es hat die richtige Verteilung, aber ich weiß genau, welche Folge das ist. Und wenn ich den gleichen Startwert irgendwann später wieder nehme, wieder den gleichen Algorithmus, kommt wieder genau die gleiche Folge raus, die pseudo-zufällig ist. Also nur die Verteilung erfüllt. Und das kann ich natürlich benutzen und mir sozusagen mit so einem Zufallsgenerator eine bestimmte Menge von Paaren sozusagen in diesem Bild erzeugen zu lassen. Und wenn ich den Startwert kenne, das ist dieses Secret, das wir vorher hatten, dann kann ich sozusagen genau die Sequenz von Paaren, die hintereinander anzuschauen sind, in dem Bild natürlich sozusagen ermitteln und kann sagen, ich weiß, ich muss jetzt zuerst das Pixel 3, 4 und das Pixel 125, 138 vergleichen, dann die nächsten und so weiter. Ja, und der Trick ist, dass ich sozusagen beim Markieren für das Wasserzeichen eben genau diese Paare von Pixeln nehme und dort die Werte manipuliere, indem ich in dem einen Pixel den Wert eben erhöhe, im anderen erniedrige. Und zwar in der Art und Weise, dass es über die normale statistische Verteilung rausgeht. Das heißt, ich werde das sozusagen dafür sorgen, dass dieser Durchschnitt, der normalerweise 0 wird, dass der eben nicht mehr 0 ist und dass der über die Standardabweichung raus, also 2-3 Mal die Standardabweichung von dem, was die Verteilung normalerweise hergibt, tatsächlich abweicht. Und damit kann ich natürlich erkennen, ob da das Wasserzeichen drin ist. Das heißt, wenn ich dann in der richtigen Reihenfolge, die ich mit dem Secret sozusagen bekomme, nämlich meinen Zufallsgenerator anwerfe und die richtige Reihenfolge von Pixeln anschaue und mal ausrechne, was eben die Durchschnitt der Differenzen ist, und ich komme nicht auf 0 und nicht auf irgendwas, was im Bereich der Standardabweichung ist, sondern auf was weit davon entfernt ist, dann weiß ich zumindest schon mal, dass das Wasserzeichen drin ist. Und da kann man natürlich, wenn man das Prinzip jetzt mal kennt, kann man natürlich daran weiterarbeiten und kann jetzt eben nicht bloß ein Bit da reinstecken, sondern dafür sorgen, dass zum Beispiel man ganz viele solche Paare hat, dass eben in verschiedenen Teilen dieser Sequenz eben jeweils das Bit sozusagen rausgelesen wird und damit kann ich so ein ganzes Wort dort reinstecken. Das Ganze kann man noch ein bisschen schöner machen, indem man nicht bloß einzelne Ort als Pixel nimmt, bei denen natürlich auch wieder durch irgendwelche Glättungsverfahren oder so die Gefahr groß ist, dass die dann wieder rausfallen, sondern sogenannte Patches nimmt, darum heißt es auch Patchwork, also Regionen, die irgendwie aus 7 Pixeln oder so bestehen. Da gibt es auch wieder verschiedene Verfahren, ob die rechteckig sind oder rund oder wie auch immer. Das ist auf jeden Fall schon ein Verfahren, das nicht mehr ganz so trivial ist und das gegen viele Bildmodifikationen sozusagen robust ist. Also es gibt Ihnen so einen gewissen Eindruck wie das funktionieren kann. Es gibt tatsächlich auch Anwendungen dafür, wo man das im Audiobereich macht. Eine zweite Idee möchte ich Ihnen noch nahebringen, um so ein bisschen zu verstehen, was Wasserzeichen eigentlich so sind und können, wo wir jetzt in den Frequenzbereich gehen, nämlich das sogenannte Spread Spectrum Verfahren, also eine Verteilung über die, oder eine Frequenzspreizung, sagt man auch, eine Verteilung über ein ganzes Frequenzband. Das ist grundsätzlich eine Idee, dass ich als ein Signal statt sozusagen in einem Band einer bestimmten Frequenz zu übertragen, über viele Bänder verschiedener benachbarter Frequenzen übertrage und jeweils bloß ein bisschen was von dem Signal da drin. Das kommt ursprünglich aus dem militärischen Bereich, ist dort insbesondere im Funkverkehr stark perfektioniert worden, wo man sozusagen vermeiden will, dass irgendwelche Abhöranlagen sich darauf einstellen können, welches Signal, wo das Signal zumindest mal übertragen wird. Wenn ich also eine bestimmte Frequenz habe, auf der ich mein Kommando übertrage, das den anderen interessiert, und ich habe einfach diese Energiekonzentration von Information auf dieser einen Frequenz, dann ist es zunächst mal relativ einfach, zumindest mal das Rohsignal rauszulesen, auch wenn es dann noch verschlüsselt ist oder sowas. Aber man kriegt schon mal einen ganz starken Hinweis, hier ist Information. Stattdessen macht man das bei diesen militärischen Kommunikationssystemen so, dass auf ganz vielen Frequenzen gleichzeitig gesendet wird. Das Ganze im Prinzip fast ein Rauschen ist, was da gesendet wird. Aber es gibt ganz kleine Abweichungen auf einzelnen dieser Frequenzbänder. Und man muss wissen, wann man auf welches Frequenzband schauen muss, um das sozusagen rauslesen zu können, dass da Information übertragen wird. Das heißt, für jemand, der bloß das Signal überwacht und nicht noch zusätzliche Informationen hat, ist zunächst mal rein aufgrund der Energieverteilung nicht rauszukriegen, wird da überhaupt was übertragen und jetzt im Moment ist eine Nachricht, startet eine Nachricht oder nicht und sowas. Sowas kann man anwenden, indem wir Frequenzen auch in Medien sozusagen benutzen. Da haben wir ja Frequenzanalyseverfahren uns angeschaut. Wir wissen ja, dass man zum Beispiel mit JPEG oder MP3 oder so ein Signal in einzelne Frequenzkoeffizienten verteilen können. Damit haben wir also auch Frequenzbänder. Und die Information wird dann also in einem bestimmten Spektrum, in einer bestimmten Menge von Frequenzen kodiert und nicht in einer. Und dort wird man versuchen, sich in dem Mittelbereich sozusagen der Frequenzbänder zu bewegen. Also nicht in denen, die ganz niedrigfrequent sind, weil die bei Bildern zum Beispiel eben die groben Konturen von Objekten ausmachen, da wird also eine Manipulation sehr schnell sichtbar werden. Auch nicht in den ganz hohen, weil man die ganz schnell wegrunden kann und man auch keinen Unterschied merkt, sondern irgendwo im Mittelbereich. Aber da verteile ich es über die ganz vielen Koeffizienten. Und die grundsätzliche Idee ist, vom Prinzip her, ich mache zum Beispiel eine JPEG-ähnliche Transformation von einem Bild in die Koordinaten, in die 564 also für so ein 8x8-Block, ne, in die 64 Koeffizienten der diskreten Kosinustransformation und habe dann auch wieder ein Pseudo-Random, also eine pseudo-zufällige Sequenz, in der ich diese einzelnen Koeffizienten anschaue. Das kann pseudo-zufällig sowohl über das gesamte Bild sein, als auch innerhalb dieser 64 Koeffizienten wieder eine bestimmte Reihenfolge sein. Und die manipuliere ich, die verändere ich in dem Bereich, der eben gerade so nicht mehr hörbar ist und dementsprechend beim Entschlüsseln schaue ich die wieder an. Also wird hier so grob erklärt, ne? Ich nehme zum Beispiel die Luminanz von dem Bild, mache die DCT und dann tue ich was drauf mit einer Modifikation, die eigentlich wie so ein ganz leichtes Rauschen bloß zu erkennen ist, die aber für denjenigen, der weiß, dass das nicht rein zufälliges Rauschen ist, sondern dass das Rauschen einem Schema folgt, das man wieder rekonstruieren kann, wenn man den Startwert für die Zufallsreihenfolge kennt, für den eben zu erkennen ist. Dazu kenne ich halt sozusagen dieses Rauschen beim Dekodieren. Ne? Das kann ich mir sozusagen in meiner Zufallssequenz ermitteln und kann dann das Signal sozusagen vergleichen, ob genau dieses Rauschen drin ist sozusagen und habe damit auch wieder ein kodiertes Bit gefunden. Das Ganze gibt es bei Audio natürlich genauso, das heißt, ich habe irgendwie Mittel, Großmittelbereich-Frequenzen im MP3 oder MPAC und kann da das Gleiche machen, wobei ich hinterher dann das Signal, das ich modifiziert habe, natürlich auch an die menschlichen Hörfähigkeiten, sozusagen das psychoakustische Modell des menschlichen Hörens, anpassen muss. Das heißt, wenn ich das in dem Bereich mache, wo das menschliche Gehör besonders empfindlich ist, muss ich es natürlich runterskalieren. Im anderen Bereich können die Abweichungen größer sein, muss nicht so hören. Und letztlich hilft auch nichts, als das Ganze am Schluss natürlich irgendwelchen Hörtests zu unterziehen, also wenn man so einen Algorithmus entwirft. Und da ist natürlich eine ganz spannende Frage, was ist denn eigentlich unhörbar? Also es gibt mit Sicherheit immer wieder Testpersonen, die mehr hören als andere. Das heißt, es ist ein richtiges Ingenieursproblem zunächst mal, so ein Verfahren zu entwerfen, das gerade sozusagen nicht mehr hörbar ist und trotzdem alles wieder erkennbar überträgt. Dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich eine Sache ist, in die ganz viele Patente und spezielle Algorithmen stecken, Ideen fließen, Ideen auch, die vielleicht nicht patentiert werden, weil man sie für sich behalten will, durchaus auch nicht auszuschließen. Ich habe jetzt einfach zwei Beispiele für Firmen, die in dem Bereich aktiv sind, was mir nochmal bewusst zu machen, dass das also jetzt nicht irgendwie versponnene akademische Algorithmen sind, sondern dass damit richtig Geld gemacht wird und zwar in einem Nischenmarkt und dass es auch was ist, das ihnen alltäglich sozusagen begegnen kann. Also eine Firma, die da sehr groß und aktiv ist, ist Digimarc, wenn man es richtig ausspricht. Das behauptet von sich, dass der Weltmarktführer in Wasserzeichen ist, im digitalen Wasserzeichen. Und die sind insbesondere bei Bildern oder auf Bilder spezialisiert. Die können Fotos insbesondere, aber auch Satellitenbilder markieren, werden aber auch oder sind auch aktiv in Fotos, die in wichtigen Dokumenten drin sind, also zum Beispiel Fotos, die in Ausweisen und Reisepässen drin sind. Da ist es wird ja auch oft gefälscht und dort kann ich natürlich, wenn ein Wasserzeichen drin ist, so wie man in einem Geldschein auch ein Wasserzeichen hat, kann ich die Fälschung schwerer machen, wenn das Wasserzeichen eben miterhalten werden muss. Und Digimarc arbeitet auch im Bereich von fälschungssicherer Produktion von zum Beispiel Geldscheinen und irgendwelchen anderen wichtigen Dokumenten, die Geld wert sind. Die Idee ist immer, dass man sozusagen das Original erkennen können soll und Änderungen sichtbar machen oder Änderungen bemerken, dass das also durch zum Beispiel den Kopiervorgang, bei dem irgendwelche Rundungen passiert sind, entstanden ist. Oder auch, dass Metainformation drinsteht. Und das ist jetzt nicht irgendwie erfunden, sondern das ist ein Dienst, den Sie bei Digimarc kaufen können als Fotograf und ein bestimmter Preis sozusagen wird angeboten für bis zu 2000 Bilder, dass das gemacht wird. Das heißt, Sie können Ihre Bilder mit dem Digimarc-Dings, dem Algorithmus, kodieren und dann einen Flickr hochstellen, wo auch immer. Und es gibt einen fertigen Suchdienst, den Sie mitbuchen können, den Digimarc macht, quasi so eine Art Webcrawler, der Ihnen die Online-Archive für Bilder durchsucht und Ihnen einen genauen Bericht darüber gibt, wo denn Ihre Bilder sozusagen verwendet werden, wo die aufgetaucht sind. Und das ist natürlich was im professionellen Bereich absolut relevant und wichtig ist. Eine andere große Firma, die mit Digimarc wohl auch irgendwie kooperiert, ist Verence. Das ist das zweite Standbein sozusagen dieser ganzen Wasserzeichen-Geschichte, ist ja Audio, ne? Jetzt waren es nur Bilder und Verence ist im Audiobereich sehr aktiv, insbesondere in der DVD-Produktion. DVD-Tonspur für Kinofilme und auch DVD-Audio, weil das natürlich der kleinere Markt ist, insbesondere für Filme ist es relevant. Viel lesen kann man da jetzt wahrscheinlich nicht, wenn Sie die Folien nicht haben, aber ich kann es also grob erzählen, worum es geht. Also die sind stolz zum Beispiel, dass sie The Bourne Ultimatum, dass sie dort den Soundtrack mit ihrem Wasserzeichen geschützt haben. Das ist trotzdem genau in der DVD, die man kauft, ist es eben Wasserzeichen geschützt drauf. Das ist ein ganz anspruchsvoller Sound, dieses Beispiel eben, weil es 2007 den Tonschnitt-Oscar gewonnen hat. Also nicht irgendein Sound, sondern ein richtig hochwertiger Sound. Und in dem, auch in dem Bereich werden Wasserzeichen eingesetzt. Okay, also das, es gibt verschiedenste Sachen, die das kann. Also insbesondere steht, dass es lokal erkennbar ist. Das heißt, das Gerät, das das Wasserzeichen erkennt, braucht nicht Zugriff zu irgendeiner Datenbank, wo die Originale liegen oder so, sondern kann lokal erkennen, ob da ein Wasserzeichen drin ist. Und ist angeblich sehr schnell, um das auszurechnen. Und skaliert auch gut, also mit einer relativ geringen Rechenlast auf dem, für das Audiosignal, die auch gleichmäßig ist über die Zeit, also nicht mehr hoch und runter geht, was ja auch wichtig ist. Und ist auch in der Lage, wie hier unter dem Sonnenlicht gar nicht mehr zu lesen, enables different copies of identical words to be distinguished, steht hier. Also ist in der Lage, individuelle Kopien von einem und demselben Audio-File sozusagen zu erkennen. Ja, was kann man jetzt machen, wenn ich so Wasserzeichen in einem Bild oder im Audiosignal habe? Wie kann ich versuchen, die zu entfernen? Also bloß um das, die andere Seite mal zu zeigen, es gibt schon eine Menge Ideen und es gibt sicher noch viel, viel mehr Ideen, als ich jetzt in der Vorlesung da erzählen kann, und viele Ideen werden wahrscheinlich auch nicht so richtig offen wieder dokumentiert werden, mit denen man Wasserzeichen entfernen kann. Also eins davon ist diese Removal Attack, das heißt, ich kann ein Wasserzeichen quasi wie Rauschen, haben wir gesagt, eben entfernen, sozusagen Rauschfilter drauflegen und das Original dadurch wieder rekonstruieren. Damit wird natürlich möglicherweise das Wasserzeichen weggehen. Eine Variante davon ist, dass ich, gerade wenn das individuelle Wasserzeichen sind, Fingerprinted Content, dass ich mir mehrere Kopien besorge, möglichst viele, die individuell mit Wasserzeichen versehen sind und einfach Pixel für Pixel, wenn ich jetzt ein Bild annehme oder sonst Sample für Sample bei Audio, den Durchschnitt bilde. Und damit natürlich sich letztlich dieses Wasserzeichen irgendwie auswäscht sozusagen, weil letztlich muss das Original ja in allen drin sein. Eine zweite Sache ist, wenn ich Zugriff auf einen Apparat habe, der mir erkennen kann, ob das Wasserzeichen drin ist oder nicht. Das heißt, also was zum Beispiel ein Gerät, das abspielt, wenn Wasserzeichen drin ist und nicht, wenn das Wasserzeichen nicht drin ist, oder umgekehrt, das nicht abspielt, wenn das Wasserzeichen drin ist, wäre vielleicht besonders häufig der Fall. Wenn ich das also unterscheiden kann, dann kann ich zunächst mal versuchen, das Bild, dann habe ich ein sogenanntes Orakel, wie man in der theoretischen Informatik sagt. Das heißt, wenn ich irgendeine Information da reinstecke, dann weiß ich, ob ein Wasserzeichen drin ist oder nicht. Jetzt kann ich dieses markierte Bild zum Beispiel, oder das markierte Bild, bleiben wir beim Bild, zufällig modifizieren, stark modifizieren, so lang, bis irgendwann mal dieser Wasserzeichendetektor anspringt sozusagen, also bis er erkennt, jetzt ist kein Wasserzeichen mehr drin. Und dann kann ich von da ausgehend sozusagen immer die Abweichungen in Richtung des Originals immer kleiner machen und probieren, wie ich mich sozusagen an die Schwelle rankämpfen kann, wo der Wasserzeichendetektor dann wieder in der anderen Richtung ausschlägt. Das heißt, ich kann sozusagen zunächst mal ein verzerrtes Bild machen, das dann irgendwann mal eben kein Wasserzeichen hat, und mich von dem in Richtung des Originals zurückkämpfen. Interessant sind auch die Stirmark-Attacks, bei denen man sozusagen Verzerrungen des Bilds macht. Bis jetzt sind ja alle diese Algorithmen doch stark darauf angewiesen, dass die Pixel immer an der gleichen Stelle sind. Und wenn ich geometrische Verzerrungen mache, also das Bild irgendwie dehne, stauche oder bloß in bestimmten Regionen dehne und stauche, dann habe ich eine gute Chance, dass diese Wasserzeichen-Algorithmen auf die Nase fallen, weil sie das nicht mehr zuordnen können, welches Pixel welches ist, also sozusagen die Synchronisation dort verloren geht. Also es ist ein großes Vergnügen, Wasserzeichen-Algorithmen zu entwerfen, ist aber auch ein großes Vergnügen, die zu knacken, und da ist so ein richtiger Wettbewerb natürlich im Gang. Ja, vielleicht jetzt ganz schnell sozusagen noch ein paar Minuten Überblick über die kommerzielle Situation, auch über sozusagen historische Ansätze, was man jetzt im Rechtemanagement so gemacht hat. Also eine Sache, die es wirklich gibt, ist, die auch sehr, sinnvoll und praktisch ist und die man kennen sollte, sind diese Digital Object Identifiers, die tatsächlich einen Identifikator für ein Objekt beschreiben. So etwas braucht man ja auch, wenn man zum Beispiel so ein Wasserzeichen reinschreiben will, das sagt, ich komme da und daher. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen. Es gibt es jetzt sehr häufig eigentlich bei so Literaturdatenbanken zum Beispiel, dass ein Artikel darüber referenziert wird. Schaut aus wie eine URL, geht an mit DOI, Digital Object Identifier, und dann kommt heutzutage immer eine 10, was ein Directory sein soll. Da gibt es später vielleicht mal mehr, aber momentan ist es immer 10. Dann kommt eine Nummer, die den Publisher, also den Verlag oft bezeichnet, und dahinter kommt eine laufende Nummer, die der Verlag festlegen kann. Also ganz ähnlich eigentlich wie die ISBN, aber digital. Und wenn Sie unter dxdoi.org gehen und so eine DOI haben, dann können Sie dort einfach sozusagen die Quelle, eine URL für das Dokument sich holen. Wobei diese Datenbank, also diesen Eintrag dort zu verwalten, dafür sind die Verwalter, das ist der Verlag sozusagen, der Veröffentlichende zuständig. Da muss, wenn er das Dokument woanders hin tut, das dort eben auch hinterlegen. Ja, das ist vielleicht mehr so ein Ausflug an der Stelle gewesen, weil ich immer wieder gesagt habe, man will den Urheber identifizieren. Das ist aber ein Standard, den man da wirklich auch benutzt, der auch tatsächlich in der Praxis eingesetzt wird. Ein anderer Versuch, einen Standard zu schaffen, um mit Wasserzeichen und Verschlüsselung ein schönes Musikschutzsystem zu bauen, ist ein rein historisches Beispiel, diese SDMI. Das ist ganz interessant, da hat die Musikindustrie versucht, insbesondere eben die RIAA und die großen Plattenlabels, einen Standard zu setzen, mit dem Musik sozusagen geschützt auf irgendwelchen MP3-Playern und anderen Geräten wiedergegeben werden kann. Und Sie sehen da schon ein Gesicht von einem Menschen, er kommt nächste Woche nicht zu Besuch, aber mit dem wir ziemlich intensiv zusammenarbeiten, auch in einem Projekt, der Leonardo Chiariglione. Das ist ein Mensch, der sozusagen der Kopf der ganzen MPEG-Gruppe war und also ein sehr erfahrener Mann in Standardisierung ist. Den haben sich die gechartert und haben gesagt, bau uns doch mit den Leuten, die du kennst, eine Architektur, die sozusagen dafür sorgt, dass man kopiergeschützten Inhalt auf verschiedenen Geräten abspielen kann und vor allem eine Übergangssituation schaffen kann, dass ich also zunächst mal diesen kopiergeschützten Inhalt verbreiten kann, das auf allen Geräten spielt und irgendwann mal Schritt für Schritt die Leute, wenn sie neue Geräte kaufen, eben Geräte kaufen, die nur noch den kopiergeschützten Inhalt richtig wiedergeben. Und irgendwann haben wir sozusagen die Infrastruktur da. Der hat eine ganz komplizierte Architektur entworfen, die ich jetzt gar nicht im Detail wirklich eingehen will, bei der man aber sieht, dass die Inhalte zunächst mal sozusagen über ein Wasserzeichen darauf analysiert werden, ob sie eben nach diesem SDMI geschützt sind oder nicht. Und wenn sie geschützt sind, dann passiert hier eine Interpretation von lokalen Regeln und also Lizenzen, was man damit tun darf. Und wenn es nicht kopiergeschützt ist, dann kann man es sozusagen auch eventuell selber kopierschützen. Das ist der Bereich da links und kann es dann wieder sozusagen irgendwo anders hin kopieren. Wie gesagt, man muss in die Details gar nicht so richtig einsteigen, weil eine Sache, die natürlich haben wollten, sind erstens die Wasserzeichen und zweitens Verschlüsselungsalgorithmen für den Bereich, der dann wirklich kopiergeschützt ist, also ganz klassisches DRM. Und um 2000 rum wollten die diese Algorithmen, die sie tatsächlich einsetzen, auch evaluieren und haben was gemacht, womit man vorsichtig sein muss. Da kommt ein zweiter Mann jetzt hier ins Bild. Sie haben einen öffentlichen Aufruf gemacht, kurz gesagt Hack SDMI. Das heißt, sie haben nach Algorithmen gefragt, mit denen man ihre Verschlüsselungsalgorithmen, die sie vorgeschlagen hatten, entschlüsseln kann. Und der Mensch hier ist Edward Felton, ein Professor an der Princeton University, der einen ganzen Haufen höchst motivierter Studenten hatte. Und der hat innerhalb kürzester Zeit, also lang vor der vorgeschriebenen Deadline, praktisch nicht alle, also einige von den vorgeschlagenen Algorithmen gezeigt, wie man die entschlüsseln und außer Kraft setzen kann und hat mehr oder minder auch klar gesagt, dass die restlichen auch kein großes Problem werden. Und dann kommt ein interessanter Punkt, der sozusagen, warum ich die Geschichte erzähle, der typisch ist für diese ganze Branche. Wie hat die IAA darauf reagiert? Sie hat darauf reagiert, dass sie die Publikation dieses Papers verbieten wollte. Die haben also dann einen Prozess angestrengt, haben immer so irgendwie die Polizei geschickt, er darf jetzt nicht mehr das nicht mehr publizieren, weil da ja Geheimnisse verraten werden sozusagen. Letztlich hat er es dann aber auf einer wissenschaftlichen Tagung, also nicht auf der Tagung, die eigentlich dafür vorgesehen war, auf einer anderen Tagung publiziert. Also die Algorithmen sind bekannt, wie man diesen Kopierschutz außer Kraft setzen kann. Und tatsächlich ist es so, dass im Jahr drauf die ganze SDMI-Initiative eingestellt worden ist. Ich habe es jetzt gar nicht probiert, aber ich glaube, die Webadresse ist jetzt komplett unerreichbar. Vor ein paar Jahren stand wenigstens noch da, dass sie darüber nachdenken, ob sie das irgendwann mal wieder starten. Also man sieht, dass das gar nicht einfach ist, dort sich sozusagen vernünftig zu platzieren. Ein ähnlicher Bereich, über den wir aber an anderer Stelle eben nochmal schauen werden, wo auch ein Standard gesetzt worden ist, der tatsächlich auch existiert und weiterentwickelt wird zu einem gewissen Grad, ist das MPEG 21. Das werden wir vielleicht bei den Metadaten auch nochmal ganz grob ansprechen. Das ist sozusagen ein Framework für Multimedia-Auslieferung, das sozusagen von allen Abspielgeräten unterstützt werden soll. Und da gibt es verschiedenste Dinge, die dort drin sind, insbesondere, dass digitale Items deklariert und mit einem eindeutigen Bezeichner gefunden werden können. Das ist diese Digital Item Declaration. Und es ist auch so ein Rechtemanagement drin. IPMP heißt es dort. Und insbesondere eine rechte Sprache, die, das ist hier in MPEG 21 Teil 5, die auf dem XRML basiert, die Rights Expression Language. Also es gibt durchaus Standards, die sozusagen weltweit, das ist inzwischen ein ISO-Standard auch, zumindest Teile davon, die im Prinzip das Rechtemanagement komplett eingebaut haben. Was da auch drin ist, haben wir gerade hier gesehen, schon schnell drüber gegangen, hier ein Rights Data Dictionary, sollte man vielleicht auch mal gehört haben, was das ist. Dabei geht es um die Terminologie sozusagen von Rechten. Also es ist ja nicht ganz so einfach. Wir haben vorher schon gesagt, es gibt diese grobe Terminologie von XRML mit Wiedergaberechten zum Beispiel und Kopierrechten und Leihrechten und sowas. Aber es kann ja verschiedenste Rechtebezeichnungen geben, die auch in Spezialbereichen üblich sind. Und dieses RDD ist sozusagen ein semantisches Web für Rechte. Also hier ist ein Beispiel, also eine Person zum Beispiel kann intellectual Property erzeugen oder auch benutzen und sie kann ein Recht besitzen, ein Recht an eben einer bestimmten Intellectual Property. Das wäre also so ein Beispiel für so Begriffe, die in so einem Rechteverzeichnis quasi, in so einem Rechtevokabular beschrieben werden. Ja, das waren jetzt verschiedene Standards und ich habe schon ein paar Firmen auch erwähnt, vielleicht zwei Firmennamen, die man irgendwie in dem Zusammenhang auch mal gehört haben sollte. Intertrust, weil es auch ganz interessant ist, wie in dem Bereich gearbeitet wird. Die haben ganz viel Forschung gemacht in den Jahren, Anfang der 90er Jahre und haben ganz viele Patente angemeldet. Ursprünglich hießen die auch ein bisschen anders. Und haben zeitlang auch Produkte entwickelt und letztlich haben sie aber seit 2004 ungefähr ihren Betrieb weitestgehend eingestellt im Vertrieb von Produkten, haben im Wesentlichen ihre Patente, die sie alle haben, für ganz viele Millionen an Microsoft verkauft und existieren, glaube ich, immer noch als eine Firma sozusagen weiter, die mit den Rechten aber im Wesentlichen handelt für ihre Patente. Und so ähnlich hat IBM auch Anfang der 90er Jahre massiv dort investiert, IBM Infomarket. Ich will da auch nicht in Details einsteigen, hat also auch versucht, so ein Produkt zu platzieren, war aber wohl nicht so erfolgreich, hat auch mit der Unternehmensstrategie nicht wirklich ganz zusammengepasst und hat das Ganze Ende der 90er Jahre eingestellt. Was ich bloß damit sagen will, so richtig viel gearbeitet im Bereich haben die Leute 1990 und bis vielleicht 2000 und seitdem ist da so eine Twitter-Situation, dass es schon weiterentwickelt wird, dass aber an vielen Stellen viele Firmen auch so ein bisschen den Glauben daran verloren haben, dass die Technologie immer noch stärker weiterzuentwickeln wirklich korrekt sein wird, ne? Weil es eben auch viele Angriffe gibt. Das haben wir schon im SDMI gesehen, am Ausstieg von IBM gesehen. Also gibt es eine Reihe von Beispielen dafür. Microsoft Windows zum Beispiel enthält auch ein DRM. Das ist jetzt eigentlich auch bloß ein Beweis hier, dass das, was ich jetzt die letzte Vorlesung heute, die erste Hälfte erzählt habe, nicht Fantasie ist. Wenn Sie dieses Bild anschauen, das ich jetzt auch nicht im Detail durchgehe, dann sehen Sie mehr oder minder das gleiche Bild, das ich in der letzten Vorlesung hatte über DRM, Lizenzserver und so weiter. Da ist der License-Server. Das stammt aber aus einer IBM-Webseite über die Beschreibung des Microsoft Windows DRM, das in den Windows Media Playern drin ist. Wenn Sie an Apple denken, das ist genauso. Dort gibt es DRM-Verschlüsselung in deren Formaten. Die haben M4P-Files bekommen. Dann wird dort im Prinzip MPEG-4 AAC gemacht, aber in einer geschützten Version. Was eine Version, wir werden es gleich über Verschlüsselung noch unterhalten, eine proprietäre Version von einem großen Industriestandard, einem sehr schwer zu knackenden Industriestandard für Verschlüsselung ist. Und da ist es auch ganz klar zu erkennen, also wer mit iTunes arbeitet, hat es bestimmt mitbekommen, Sie müssen Computer sozusagen freigeben dafür, dass die diese Inhalte spielen können. Das heißt, es wird vom DRM-Controller beim Abspielen Informationen aus dem Rechner geholt, verschiedenste lokale Daten, Netzwerkadresse und Ähnliches, also die Hardware-Netzwerkadresse, um sozusagen den Key für den jeweiligen Rechner zu bekommen. Und der zentrale Server weiß sozusagen, welche dieser Keys aktualisiert sind und schickt auch eine Lizenz, die eben nur auf diesen Rechnern funktioniert. Da kann man auch einen interessanten historischen Fall anschauen. Das ist noch gar nicht so lange her. Bis Ende 2008 hat Apple ja die Musik auch grundsätzlich nur verschlüsselt ausgeliefert, als M4Ps. Das hat sich jetzt seit Januar 2009 geändert. Das ist der erste ganz große, der nur noch Musik ohne DRM, also frei kopierbar, verkauft. Allerdings in anderen Bereichen, Video zum Beispiel, ist das immer noch sehr wohl so, dass die verschlüsselt sind. Digital Cinema ist was gerade momentan so richtig am Anlaufen ist. Da gibt es auch Formate, Standards von der DCI. Und das Distributionsformat für digitale Filme, die in die Kinos kommen, ist natürlich auch verschlüsselt mit AES 125. Was AES ist, werde ich gleich auch noch erklären in der zweiten Hälfte der Vorlesung. Und auch da gibt es eben für das Kino sozusagen einen Schlüssel, mit dem der seinen Film erst abspielen kann. Da muss er also die Key Delivery Message bekommen, mit der er sozusagen einen Schlüssel für dieses Gerät in dem Kino tatsächlich bekommt und nur dann spielt es ab. Und es ist vorgesehen, dass sogenanntes Forensic Marking gemacht wird. Das heißt, es wird ein Wasserzeichen in das abgespielte Videosignal eingebettet, das tatsächlich das Kino und die Aufführung, also wirklich Datum, Uhrzeit und so weiter, in das Videosignal mit einbettet, dass das auch aus Videoaufnahmen nachher mit einer gewissen Zuverlässigkeit, also je besser die Aufnahme ist, umso besser wieder rauszulesen ist. Ja, ich möchte das Ganze abschließen und dann natürlich auch die Pause machen, die heute sowieso schon ein bisschen später kommt, mit einer Bemerkung, die interessant ist eigentlich, weil jetzt haben wir ganz viele Technologien angeschaut und immer diesen Widerspruch gefunden, dass es so einen Kampf eigentlich gibt zwischen denen, die versuchen, Algorithmen zu finden, mit denen man Inhalte schützen kann, andere, die sozusagen für die Freiheit der Information irgendwie kämpfen oder auch kriminelle Ideen haben und die Algorithmen letztlich dagegen einsetzen. Und das Ganze ist so ein unausgewogenes oder vielleicht sogar ausgewogenes Rennen irgendwie letztlich. Ist halt immer wieder einer mit der Nase vorne. Wenn Sie was dazu lesen wollen, ist dieser Artikel nett von John Perry Barlow, der sozusagen über die Ökonomie von Ideen redet und grundsätzlich sagt, Information ist eigentlich was anders ist als andere Produkte. Insbesondere, wenn man diese Kopiermöglichkeiten hat, wie sie im Internet ist, dann will die Information quasi frei sein und der Wert ist ein ganz anderer, nämlich nicht, dass man das selten macht und dadurch ein hoher Wert entsteht. Na, meistens auf anderen Märkten ist es ja so, dass seltene Güter einen hohen Wert haben, während wenn man jetzt Güter im Internet anschaut, digitale Güter, dann hat das einen hohen Wert, was alle kennen, was ganz komisch ist, also das, was sehr häufig verbreitet ist und das, was im richtigen Moment kommt. Und das sind ganz andere Maßstäbe, als man es klassisch hat. Deswegen behauptet er, ist es nicht so ohne weiteres möglich, die klassische Ökonomie dahin zu übertragen und auch diese ganzen Verfahren, das technisch durchzusetzen, sind möglicherweise einfach der falsche Weg, was so eine ganze große Gruppe von Menschen eigentlich betreibt oder umtreibt, ist ein, können Sie in der Electronic Frontier Foundation, EFF, können Sie dort mehr darüber nachlesen, ist einfach zu sagen, wir wollen die Inhalte gar nicht schützen, wir wollen eigentlich, dass die Inhalte sozusagen frei verbreitet werden, dass aber natürlich die Künstler ihren Anteil kriegen. Das heißt, wir müssten eigentlich, das habe ich ganz am Anfang schon mal angedeutet, eigentlich bloß ein System haben, wo wir wissen, welcher Inhalt ist denn, wie oft kopiert wird, wie oft konsumiert. Und es muss jeder, der irgendwie die Möglichkeit hat, Inhalte zu konsumieren, digitale, muss seinen Beitrag zu dem Gesamttopf leisten. Das heißt, ganz konkret, wenn Sie einen DSL-Anschluss kaufen, dann zahlen Sie, je nachdem, welche Bandbreite der hat, zahlen Sie 5 € im Monat mehr. Und es gibt entsprechende Infrastruktur im Internet, die einfach versucht, zu einem möglichst genau zu erkennen, welche Musik wie oft gespielt wird. Dagegen werden die wenigsten Leute, wenn es gescheit anonymisiert ist, auch was haben, dass das funktioniert. Und das wird nämlich nur dafür benutzt, sozusagen diesen Topf Geld, der dadurch reinkommt, an die Künstler rückzuverteilen. Und die Größenordnung, dass das 5 € pro Monat sind, ist durchaus durchgerechnet. Also in der Größenordnung bewegt sich das. Und wenn man das relativ zu den großen technischen Verrenkungen da anschaut, die mit Wasserzeichen und Verschlüsselungen so gemacht werden, wäre das natürlich eine ausgesprochen interessante Alternative. Also sozusagen ein irgendwie ethisches System, wo man sagt, okay, ich mache das bekannt, dass ich die Musik genutzt habe und ich bin auch bereit, ein bisschen was zu zahlen, im Vergleich zu dieser brutalen Methode, die Technologie durchzusetzen, die wir momentan haben. So, ich habe jetzt eine Viertelstunde länger als sonst geredet, weil ich aber dieses Kapitel abschließen wollte. Dann machen wir jetzt noch mal Pause, kriegen Sie ein paar Minuten mehr, also auf der Uhr da hinten um 3:15 mache ich dann wieder weiter und habe ein zweites Thema, das damit zusammenhängt, was ich gerade gemacht habe, aber technisch irgendwie was ganz anderes ist. Es war nämlich jetzt die ganze Zeit irgendwie die Rede von Verschlüsselung hin, Verschlüsselung her und AES und was da alles vorkam. Und jetzt weiß ich mir nicht so recht, wer kennt denn AES? Kann sich jemand was darunter vorstellen, was das ist? Nein? Ja, eben. Dann sollten Sie in dem zweiten Teil zuhören, dann versuchen wir das nochmal zu klären. Okay, also um 3:15 geht's weiter.